Ich danke euch allen sehr herzlich, Almut und Sebastian, Bettina und Jeanette, für das, was ihr gerade erzählt habt, weil es so wunderbar hinführt, auch zu dieser Predigt, die heute eine sehr ungewöhnliche Predigt werden wird. Und es gab Leute in meiner Familie, die hatten schon Sorge, ob ich diese Predigt heute überhaupt halten kann und durchhalten kann. Und ich werde euch gleich erklären, auch warum. Normalerweise entwickelt sich eine Predigt im Lauf der Woche in meinem Kopf. Am Freitag und Samstag, dann vor dem jeweiligen Sonntag, setze ich mich hin und schreibe die Predigt auch auf. So hat es auch diese Woche angefangen. Es wurden Ideen geboren. Das Thema war ja klar, Mentoring. Und dazu gibt es ja auch vom Wort Gottes her einiges zu sagen. Mentoring, wir haben es gerade schon in einer sehr guten, sehr anschaulichen Weise gehört, was das auch ganz praktisch bedeutet, was es auch heißt, Begleitung und Förderung von Menschen. Einer gibt dem anderen etwas weiter aus seinem Erfahrungsschatz. Ich habe angefangen, mich vorzubereiten. Ideen wurden geboren. Ich wollte euch erklären, woher das Wort Mentoring kommt. Das kann man sehr schnell und einfach erklären. Ein Ursprung aus der griechischen Mythologie. Odysseus war auf dem Weg nach Troja und vertraute seinen Sohn Telemachos einem Freund an. Und dieser Freund hieß Mentor. Und Odysseus sagte zu Mentor: Erzähle ihm alles, was du weißt. Mentor, dieser Mann mit diesem Namen, sollte für Telemachos, für seinen Sohn, ein Begleiter, ein Lehrer, ein Berater und ein Freund sein. Das Prinzip Mentoring ist schon viel älter. Wir haben es auch schon gehört von Almut. Im Alten Testament entdecken wir schon Leute, die so unterwegs waren. Wir können ganz vorne anfangen. Mose und Josua, Elia und Elisa, Eli und Samuel. Gott nutzt Menschen, um andere für den Dienst vorzubereiten und auszurüsten. Auch im Neuen Testament finden wir dieses wunderschöne Prinzip an etlichen Stellen. Barnabas wurde Mentor von Paulus und Paulus hat es wiederum weitergegeben an Timotheus. Und darauf wollte ich eigentlich eingehen in dieser Predigt auf diese drei, Barnabas und Paulus und Timotheus. Und auch mit uns darüber nachdenken, warum Barnabas eigentlich ganz selten vorkommt, mehr in der Bibel oder wenig von ihm die Rede ist. Und ich wollte auch mit euch darüber nachdenken, dass es auch ein Teil sein kann von Mentoring, dass der Mentor sich zurücknimmt und den anderen nach vorne bringt und fördert. Aber dann kam alles doch ganz anders. Am Freitagnachmittag habe ich einen Anruf erhalten, dass ich zu meinem Nachbarn und väterlichen Freund, meinem Bruder in Jesus Christus, meinem, nennen wir es mal so, langjährigen Holzpartner Heinrich Spielvogel kommen sollte. Der Schwiegersohn hat mich angerufen. Heinrich geht's nicht gut. Ich hatte interessanterweise, und das frage ich mich bis heute, warum es so war, an diesem Nachmittag, in dieser Mittagspause, das Handy nicht ausgeschaltet, sondern es war an und deshalb habe ich es auch gehört. Ich bin sofort rüber, das übernächste Haus, ich sehe schon im Hof das volle Programm, Notarzt, Feuerwehr, alles stehen sie da. Ich gehe rein, wir sitzen in der Küche, fassungslos. Im Nebenraum kämpfen die Sanis und die Notärztin um das Leben von Heinrich. So irreal, so plötzlich, so unerwartet. Und dann die Nachricht, wir können nichts mehr für ihn tun, er ist gestorben. Es ist so. Ich kann es nicht glauben. In meinem Kopf Achterbahn, unzählige, wunderschöne Erinnerungen. Am Montag waren wir noch zusammen beim Äpfel auflesen. Im Lauf der Woche haben wir wie schon so oft vor seinem Haus miteinander geredet. Jetzt liegt er auf dem Sofa und ist tot. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die wir jetzt miteinander sehen können. Das erste Bild, eine Aufnahme von Heinrich, unser letzter gemeinsamer Baum, den wir gesägt haben, Anfang Oktober, eine schöne Birke. Und das zweite Bild ist mein Lieblingsbild. Heinrich und ich in seinem Garten. Wir haben die Glotzbeuten gesägt für die Bienen. Große runde Stämme, seht ihr da. Und es ist nachher auch so geworden, dass ein Bienenvolk eingezogen ist. Wir hatten richtig Spaß miteinander. Im Lauf der Zeit frage ich mich dann auch, warum mich das so schmerzt. Und ihr merkt es auch jetzt, dass es mich schmerzt und mir wirklich nahe geht. Und natürlich ist klar, es war ein guter Freund, der jetzt so nicht mehr da sein wird. Unsere Holzsaison beginnt jetzt gerade. Wir waren schon beim Förster und hatten die ersten Vorbereitungen getroffen. Heinrich und ich, das wussten die Nachbarn, wir waren das Holz-Stream-Team. Aber ich merke, da ist noch mehr. Und deshalb sind wir auch sehr schnell beim Thema von heute. Nie hätte Heinrich gesagt, dass er mein Mentor sei. Ich weiß nicht, ob er dieses Wort überhaupt jemals benutzt hatte. Aber was noch viel wichtiger ist, er hat es gelebt. Er hat es gelebt. Und dann habe ich mich entschlossen, diese Predigt heute als ein Lebensbeispiel zu machen, es ganz konkret zu machen, anhand unserer Beziehung, die wir miteinander hatten in den letzten 7 Jahren. Nie hätte Heinrich sich auf eine Stufe mit Barnabas gestellt, einem dieser Mentoren aus dem Neuen Testament, und nebenbei bemerkt, ich stelle mich auch nicht auf die Stufe eines Paulus. Trotzdem diese Predigt heute einmal so, natürlich aus seiner aktuellen Betroffenheit heraus, aber auch um aufzuzeigen, und das ist mir das Allerwichtigste heute, aufzuzeigen, was passiert, wenn ein Mann das lebt, was uns Jesus Christus vorgelebt hat. Und er wahrscheinlich auch deshalb für mich zu einem Mentor wurde. Ich möchte euch einige Aspekte unserer Mentorenbeziehung zeigen und dann auch eine Brücke schlagen, die mir in der Vorbereitung kam zum Predigtthema von der letzten Woche, als Eberhard Jung hier gepredigt hat. Und das Thema hatte Suche der Stadt Bestes. Und ihr werdet merken, es gibt da eine sehr interessante und nachdenkenswerte Verbindung. Einige Aspekte unserer Mentorenbeziehung. Ich habe ihm Löcher in den Bauch gefragt. Er war mir ein Ratgeber. Vor wenigen Jahren hatte ich noch nie eine Motorsäge in der Hand. Mittlerweile war klar, wie die Rollen verteilt sind. Ich säge, er trägt und fährt das Holz zum Anhänger im Wald. Er hat sich hinter mich gestellt und mich gefördert. Und mir wurde jetzt bewusst, es fehlt. Es wird so nie wiederkommen und es ist natürlich ein großes Loch in mir. Wo ist mein Mentor? Gut, wir wissen, er ist in der Nähe von Jesus und er ist ja gut aufgehoben. Und das war immer sein Ziel. Aber wo ist er, mein Ratgeber, meine Orientierungshilfe, mein väterlicher Freund? Wer füllt diese Lücke wieder? Wir haben viel miteinander geredet. Bis auf ein Thema waren wir eigentlich immer einer Meinung. Und dieses eine Thema war nie so wichtig, dass es uns getrennt hätte. Und wenn wir mal wieder bei diesem Thema vorbeigekommen sind, dann hat er gelächelt und ich habe gelächelt. Und wir wussten voneinander und wir konnten es dann auch lassen, beide. Er war großzügig. Den Vorteil des anderen suchen. Was könnte ihm helfen? Was könnte ihn freuen? Wenn meine Frau und ich mal wieder nicht schnell genug waren beim Zwetschgenernten, dann hat er es getan und hat uns den Eimer mit den Zwetschgen vor die Tür gestellt. In der Traubenzeit, bis jetzt vor kurzem, noch letzte Woche. Fast immer hat er mir seine Trauben geschenkt. Nimm noch welche. den schönen Anhänger leihen für alle möglichen Fahrten, ganz egal. Es war nie ein Problem. Und interessanterweise hat er sich aber auch helfen lassen. Wenn es zum Beispiel etwas zu reparieren gab, das war nicht seine Stärke, dann durften Hans Schröppel oder ich ran. Wir haben es gern gemacht. So war es, und ich glaube, das ist auch wichtig für eine Mentorenbeziehung, und das haben wir gerade bei Bettina und Jeanette auch gehört, es war ein Nehmen und Geben. Es war nie ein Oben und Unten. So habe ich es nie erlebt. Ein paar Mal hatte er montags keine Lust zum Holzmachen. Aber er wusste, ich wollte so gern. Dann hat er seine Arbeitsklamotten angezogen, ist in seine Gummistiefel geschlüpft und wir sind losgezogen. Mir zuliebe. Den anderen höher zu achten als sich selbst und auch höher zu achten als die eigenen Wünsche. Bevor wir die Säge angeworfen haben im Wald, haben wir immer zusammen gebetet. Immer. Er hat gedankt für den neuen Tag, die herrliche Natur und das wunderbare Holz. Und wir haben gebetet um Schutz und Bewahrung, und die haben wir immer erlebt. Gott sei Dank. Und wenn wir fertig waren im Wald, dann haben wir wieder gebetet. Immer. Das Beten war ihm so wichtig. Wie oft mussten wir uns gegen Spätnachmittag beeilen, dass wir an diesen Montagen, wenn wir zusammen unterwegs waren, rechtzeitig fertig wurden. Weil am Abend gab es einen fixen Termin. Gebetskreis in der FEG Augsburg West. Und dieser Termin war wirklich fix. Ich kann mich nicht erinnern, dass er ihn heimann hat ausfallen lassen, abgesehen jetzt von den vergangenen Wochen, wo sie sich nicht mehr treffen können wegen Corona. Wisst ihr, und das ist es mir das Besondere an dieser Predigt auch heute. Vieles von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, das machen andere auch. Großzügigkeit, Demut, Hilfsbereitschaft. Dafür brauchst du keinen Glauben und auch keinen Gott. Das kannst du aus einer moralisch hochstehenden Gesinnung genauso tun. Bei Heinrich hatte aber alles seinen Grund und sein Ziel in Jesus Christus. Das war seine Sehnsucht und das war sein Antrieb und das war seine große Freude, Menschen von Jesus erzählen. Wie viele Bibeln hat er auf seinen Spaziergängen im Wald verteilt? Nie aufdringlich, nie peinlich, ehrlich. Sein Leben war ausgerichtet auf Jesus. Immer wieder ist es passiert, dass er früh morgens nicht schlafen konnte. Und wenn ich früh meine, dann meine ich wirklich früh. Dann hat er wieder einen seiner Gebetsspaziergänge gemacht, durch den Ort, durch den Wald, über die Felder. An manchen von euch hat er dabei gedacht in seinen Gebeten. Und dann verschmitzt gelächelt, wenn er mir dann später erzählt hat, wo er heute schon wieder unterwegs war und gebetet hat, während wir alle noch geschlafen haben. Alles, was geholfen hat, dass Menschen Jesus kennenlernen, das war ihm wichtig. Und dafür hat er sich eingesetzt. Die unzählig vielen Schülern, die hier im ganzen Landkreis und auch an anderen Orten in unserem Land eine Gideon-Bibel von ihm geschenkt bekommen haben, weil er Sehnsucht hatte, dass sie darin Jesus entdecken. Die Kalender, die er über viele Jahre an den Weihnachtsmärkten in Neuses verteilt hat, das war seine Leidenschaft. Und das war meine Herausforderung, mein Maßstab. Bin ich noch auf Kurs? Er hat mich nie korrigiert. Er hat es vorgelebt. Und ich wurde mit reingenommen und mitgenommen. Seine Liebe zu Jesus und den Menschen hat mich angesteckt. Und manchmal konnte ich auch ihn anstecken, wenn ich mal wieder eine neue Idee hatte. Beim vorletzten Feierabend für uns Männer in meinem Garten kam er spätabends noch dazu. Die meisten waren schon gegangen. Er war eigentlich schon im Bett gewesen. Aber dann konnte er nicht schlafen und ist rübergekommen. Weil er miterleben wollte, wie Männer sich Gedanken über den Glauben machen. Und weil er mir den Rücken stärken wollte. Und sich mitfreuen, dass es weitergeht. Dass es weitergeht. Er hat etwas in mir in Bewegung gebracht. Ich habe den Stab aufgenommen und ich habe es jetzt auf Facebook und auch in meiner WhatsApp-Story so geschrieben im Status. Ich empfinde das als Erbe. Ich möchte es gerne weitergeben und weiterleben, auch gegenüber anderen. Und dabei immer beides im Blick haben. Den liebenden Vater auf der einen Seite mit seinem Sohn Jesus Christus zusammen, natürlich immer zusammen mit der Kraft des Heiligen Geistes, ohne die das ja alles gar nicht möglich wäre. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das sind die Menschen, um die es geht. Es soll fließen von Gott zu den Menschen. Durch die Menschen hindurch zu den anderen hin. Reichlich, überfließend, lebensstiftend, hoffnungsvoll, erfrischend, so gut. Dafür hat er sich gebrauchen lassen und sein Leben dafür gegeben. Seht jetzt eingebildet ein Bild von diesem Brunnen in Maulbronn, diesem Kloster in der Nähe von Pforzheim. Meine Tante hat dort mal gewohnt. Die verschiedenen Schalen von oben nach unten. Beim Brunnen etwas ganz Natürliches, dass es das Wasser weitergibt, was von oben kommt und dann die erste Schale füllt und dann überfließt in die zweite und weitergeht in die dritte. Es fließt über und fließt weiter von Gott zu Mensch zu Mensch. Vergangenen Sonntag hat Eberhard Jung über dieses herausfordernde Bibelwort gesprochen aus Jesaja Kapitel 29. Suchet der Stadt Bestes. Dieses Wort begleitet mich schon lange. Und ich frage mich immer wieder, was das bedeutet. Eine Spur. Wir brauchen Menschen, von Gott geliebt, von Gott begeistert, als Kanäle von Gott zu den Menschen. Wir können unseren Städten und den darin lebenden Menschen nichts Besseres bringen als die versöhnende Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Dieses Evangelium soll sich ausbreiten und dann genau das passieren, was Sebastian vorher gesagt hat. Natürlich hat es elementar etwas mit unserem Leben zu tun und Auswirkungen darin. Es geht um geheilte Beziehungen, es geht um stabile Familien, es geht um das Miteinander in der Gesellschaft. Suchet der Stadt Bestes. Ich frage mich, wo sind die vielen Menschen, die nötig sind, damit unsere Städte in diesem Sinn positiv überflutet werden? Mit dieser Liebe Gottes. Einer davon ist gerade von Bord gegangen. Wo sind die anderen? Es mag abgedroschen sein, aber in diesem Zusammenhang beschäftigt es mich natürlich ganz aktuell, was wird einmal auf dem Grabstein stehen? Was ist so die Quintessenz, wenn Menschen an dich denken? Was fällt ihnen als erstes ein? So ein paar Schlagworte. Sicher beobachtest du gerade auch weltpolitisch manche Entwicklungen und siehst manche Führer, die es da gerade so gibt, und frag dich, ob du so werden möchtest wie dieser. Ist es vorbildhaft, so wie dieser oder jener sich verhält? Und bei manchen habe ich da meine großen Fragezeichen und sage nein. So nicht, aber so wie der, das passt. am Ende des Lebens die Frage zu stellen, was ist übrig geblieben? Was konnte ich auch andere weitergeben? Wofür habe ich meine Zeit und meine Kraft eingesetzt? Natürlich kann ich immer eine größere Schale bauen und immer mehr von der Liebe Gottes für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und sie wird gefüllt werden. Aber es ist die Frage, ob das Sinn und Ziel ist. Oder ob wir mit unserem Maß, mit unserer Größe an Schale, die Gott uns zugedacht hat, zufrieden sind. Und wenn mehr reinfließt, dass wir es weitergeben, dass es ein ganz automatischer Prozess wird. Menschen fördern, damit sie ihre Aufgabe noch besser machen können. Menschen begleiten, damit sie nicht mutlos werden. Menschen Orientierung geben, damit sie den Kurs nicht verlieren. Menschen auf den Grund deiner Hoffnung hinweisen, damit du ein sicheres Fundament für dein Leben bekommst. Heinrich war mir ein wunderbares Beispiel, dass man dafür weder Theologie noch Psychologie noch Pädagogik studieren muss. Er hat nicht mal einen Kurs in Mentoring besucht. So gut es ist, sowas zu besuchen, überhaupt keine Frage. Aber die erste und beste Voraussetzung, um hier an dieser Stelle wirklich einen sinnvollen Beitrag leisten zu können, ist, dass du selbst erfüllt bist von der Liebe Gottes. Sonst kannst du nichts weitergeben. Ein paar schlaue Sätze vielleicht. Und ein paar Lebenserfahrungen, die du hast. Aber sie werden andere Menschen nicht hinweisen auf diesen zentralen Punkt, um den es geht. Almut hat es vorher ausgedrückt, um diese zentrale Mitte Jesus Christus. Du wirst sie in irgendeine Richtung weisen. Wenn du das erlebst, dass du selbst erfüllt bist von der Liebe Gottes, zufrieden bist auch mit dem Maß, mit der Größe deiner Schale und dann erlebst, wie etwas weiter fließt und es weitergeht, und dann erlebst, dass das so ein schönes Geschenk ist unseres Gottes. Dazu hat er uns geschaffen und vorbereitet und ausgestattet und befähigt. Ich frage mich, was brauchst du noch, um dich zu investieren in andere Menschen mit den Möglichkeiten, die du hast? Was brauchst du, um ihnen Orientierung zu geben und Ratgeber zu sein und dadurch deinen Teil beizutragen, dass der Stadt Bestes gesucht wird? Ich denke jetzt zuerst einmal an die Leute über 40. Ich habe einfach mal so eine Grenze markiert. Und ich denke auch in zweiter Linie an die unter 40. Du musst nicht erst 40 Jahre alt werden, um das zu tun. Und wenn du über 40 bist und wenn du auf dein Leben schaust und nicht den Eindruck hast, dass du etwas weitergibst und etwas überfließt und du erfüllt bist von der Liebe Gottes, dann denk doch drüber nach, an was das liegt, dass das nicht so ist. Auch darüber können wir nachher gerne sprechen in unserem digitalen Kirchencafé, wenn du dich meiner Gruppe zuordnen möchtest. Ja, herzlich gerne. Ist die wichtigste Frage, die du überhaupt beantworten sollst in deinem Leben. Und das größte Geschenk, was du überhaupt annehmen kannst in deinem Leben, dass du dich öffnest für die Liebe Gottes und sagst, überflute mich, erfülle mich durch und durch, sodass ich etwas habe für mein eigenes Leben, was mich selbst erfüllt und mir Sinn und Hoffnung und stabiles Fundament gibt und dass ich noch viel mehr habe, um es auch anderen weiterzugeben, um auch ihnen eine Orientierung zu geben, Fundament und Ziel und Hoffnung. Suche der Stadt Bestes. Es gibt kaum etwas Schöneres und Erfüllenderes und Befriedigenderes als das, an andere weiterzugeben, was man selbst empfangen hat. Im Überfluss. Gottes Gnade und Liebe, seine Barmherzigkeit, Demut, Großzügigkeit und noch so viel mehr. Amen. Auch heute nehmen wir ein paar Augenblicke zum Nachdenken. Da gibt es wahrscheinlich manches für dich zum Sortieren. Halte einen Gedanken fest und dann möchte ich beten. Lieber Herr, von Herzen danke ich dir, dass auch ich das große Privileg hatte, in meinem Leben schon früh andere Menschen zu haben, die sich in mich investiert haben, Zeit geopfert, zugehört, Rat gegeben, Weg begleitet. Und danke, dass ich das in Heinrich auch erlebt habe. Herr, das tut so gut. Und ich bete, dass in unserer Gemeinde und darüber hinaus wirklich etwas in Bewegung kommt und wir auf diese Weise der Stadt Bestes suchen. Unsere Stadt und jede andere hat es so bitter nötig. Natürlich haben wir nicht Antworten auf alle Fragen, aber wir können etwas hineinfließen lassen von dem, was von dir kommt. Du bist das Zentrum. Du bist der Anfänger, du bist der Vollender. Du hast das erste Wort gesprochen und wirst auch das letzte sprechen. Und in dieser Zwischenzeit beschenkst du uns mit dem, was wir brauchen. Und davon gibst du gern und reichlich, überfließend. Und ich bete, dass wir das in der neuen Woche ganz konkret erleben, wo wir Trost brauchen, wo wir Ermutigung brauchen, wo wir Hilfe und Unterstützung brauchen, aber auch wo wir eine Korrektur brauchen. Ich bete, dass du uns Menschen an die Seite stellst. Ich bete um Offenheit, dass wir andere Menschen reinsprechen lassen in unser Leben. Und ich bete auch um die Bereitschaft, dass wir mutig sind und anderen Menschen fragen, ob wir sie begleiten dürfen. Herr, es ist immer so ein großes Zusammenspiel, aber ich bete, dass da etwas in Bewegung kommt. Zur Ehre deines Namens. Amen. Wir beten miteinander, so wie Jesus es uns gelehrt hat, und es tut so gut, weil es uns auch miteinander verbindet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.